Herzlich willkommen beim Business Wege Podcast. Hier geht es um den Zugang zu Praxiswissen rund um unternehmerisches Denken und Handeln. Du erfährst in Interviews mit CEOs und Solo-Folgen, wie dein eigener Businessweg nachhaltig wachsen kann. Ich bin Stella, die Inhaberin von Business Wege und dein Host und wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration beim Hören dieser Folge. Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute habe ich tatsächlich live ein zweites Mal als Gast hier und diesmal wird er uns so ein bisschen reinholen in seine Mythen aus Nachfolgeprozessen, weil er vor allem auch als Finanzierungs- und Nachfolgeexperte kleine und mittelständische Firmen begleitet. Und zur Einstiegsfrage habe ich jetzt heute mal was mitgebracht live. Und zwar, aus welchem Fehler hast du im letzten Jahr am meisten gelernt? Hol uns doch mal ab.
Ja, vielen Dank, liebe Stella. Erstmal für die zweite Einladung, aber auch für die Einstiegsfrage. Ich finde das ganz spannend, sich da Gedanken darüber zu machen, woraus, aus welchen Fehlern man eigentlich am meisten gelernt hat. Weil das sind ja nicht immer die eigenen Fehler und es sind auch nicht immer die Fehler, die einem in dem Moment am schlimmsten vorkommen. Aber mir ist das so bewusst geworden und der Fehler, den ich da sehe, ist zu spät auf Dienstleister zurückzugreifen. Also was meine ich damit? Wenn man versucht, Dinge selber zu machen und das zu lange durchzieht, bevor man irgendwann mal sagt, so, das ist jetzt ein Projekt von einer gewissen Größe und ich nehme jetzt jemanden, der mich da berät, der das für mich übernimmt, der mich da mit auf die Straße nimmt. Und das Ganze dadurch einfach richtig nach vorne bringt. Ich habe das Gefühl, viele Selbstständige, aber auch Gründende oder Nachfolger oder auch Unternehmer, egal auch wie lange sie schon in dieser Rolle sind, fallen immer wieder in so einen Modus zurück, dass sie sagen, ich kann das ja auch selber machen. Ich kann ja die Website selber machen. Ich kann ja meinen Podcast selber schneiden. Ich kann ja meine Marketingstrategie selber ausarbeiten. Dadurch limitieren sie sich eigentlich ein Stück weit selbst, weil es ist manchmal schwierig, Dienstleister zu finden. Und ich kenne auch viele schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Aber wenn man im eigenen Netzwerk rumfragt, findet man in der Regel doch die Guten. Das katapultiert einen wirklich nach vorne. Also wenn man bestimmte Dinge einfach auslagert, sie werden besser gemacht, sie werden schneller gemacht. Man hat jemanden, den man auch, sag ich mal, verantwortlich halten kann dafür. Deshalb so dieser Fehler, das zu lange rauszuzögern, zu lange selber dran rumzuschrauben, bis man es doch abgibt und dadurch viel Zeit und Energie zu verlieren. Das ist, glaube ich, so der größte Fehler, aus dem ich bei mir, aber auch bei anderen am meisten gelernt habe.
Super spannend. Ich denke, da finden wir uns alle wieder. Also ich mich auf jeden Fall. Magst du noch mal ganz kurz ein Praxisbeispiel nennen, jetzt von dir, wo du diesen Fehler wahrgenommen hast?
Ja, von einem Kundenprojekt, wo ich sozusagen dabei war, bei dem ich relativ spät dazugekommen bin. Also es war tatsächlich ein Nachfolgeprozess, der aber schon länger lief. Und das war eine etwas komplexere Unternehmenssituation, wo gerade die Bewertung nicht so richtig einfach war. Und weil es auch um ausländische Jahresabschlüsse ging, die nun mal schwerer zu interpretieren sind als deutsche Jahresabschlüsse, wurde hier sehr lange versucht, das irgendwie selber auseinanderzurechnen. Ich habe dann auch noch meinen Input dazu gegeben, habe aber eigentlich dann ziemlich früh gesagt, so, das muss jetzt mal ein Steuerberater einmal bitte komplett aufarbeiten. Und natürlich war da ein Kostenfaktor drin, weil auch ein deutscher Steuerberater die ausländische Rechtslegung nicht direkt kennt, der muss das auch recherchieren, der muss das auch aufarbeiten. Das war nicht ganz günstig, aber man muss sich immer klar machen, um was es da geht. Also wenn man da Fehler macht, wenn man da nicht sauber arbeitet, kann man sich da um Jahre an etwas binden, was man nicht haben will. Und da war echt die Erkenntnis, als wir das dann einfach mal gemacht haben, es ging super schnell, der Steuerberater war mega gut da drin, das da auch schnell aufzuarbeiten, auch verständlich, haben uns auch wirklich wichtige Infos gegeben. Das hat die Verhandlungen mit dem Verkäufer extrem beschleunigt, das hat den ganzen Prozess nach vorne katapultiert. Deshalb da so ein Beispiel, wo wirklich da in dem Fall Beratung oder externe Prüfungsdienstleistungen den Prozess enorm verbessert und beschleunigt haben.
Ja, und das geht tatsächlich auch Hand in Hand. Ich spreche ja gerne auch über diese innere Arbeit, die wir auch dann immer brauchen auf diesem unternehmerischen Weg. Und ein typischer Glaubenssatz, vielleicht kennen den jetzt auch einige, die zuhören, dieses Ich muss alles alleine schaffen. Ja. Das ist ganz oft geprägt, ja auch durch Erfahrungen, ne? Wie wachsen wir auf? Ich kenne den auch sehr, sehr gut und habe auch gebraucht, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, jetzt auch für mein eigenes Unternehmen zu sagen, okay, das liegt mir nicht so, da geht viel zu viel Zeit flöten für eine bestimmte Aufgabe. Ich hole mir jetzt externe Leute rein, auch wenn es vielleicht dann etwas mehr Zeitinvestition am Anfang ist, dieses Einarbeiten, Themen übergeben, jetzt auch in deiner Situation. Das braucht erstmal mehr Zeit und das ist wie bei jeder Investition. Hinten raus rentiert es sich enorm, wenn es eine gute Investitionsentscheidung war. Genau, heute, das war jetzt schon mal ein guter Übergang live, wollen wir über die Mythen im Nachfolgeprozess sprechen, weil du ja als Experte auch da diese ganz unterschiedlichen Themen mitgenommen hast. Wir können beide so ein bisschen gucken, was uns da auch an Beispielen in der Praxis kommt. Und ich würde gerne mal reinstarten mit der ersten Mythe. Und zwar so ein ganz typischer Satz, der oft kommt, wenn es um Nachfolge geht, ist, man kann nur mit großen Unternehmen Geld verdienen. Wie denkst du darüber?
Ja, absolut. Das ist tatsächlich was, was ich oft erlebe, gerade wenn ich mich mit Personen austausche, die noch am Anfang des Suchprozesses stehen, die für sich eigentlich noch gar nicht so genau wissen, welches Unternehmen es sein soll. Und die denken dann gerne in der Größenordnung, ja, sag ich mal, mindestens 50 Mitarbeiter. Das ist dann ja, je nach Definition, das ist auch ein kleines Unternehmen, aber für einen Nachfolger, der vorher noch nicht Unternehmer war, ist das eigentlich schon eine große Herausforderung. Und der Gedanke kommt natürlich so daher, dass man sagt, nee, ich will ja schon ein richtiges Unternehmen, ich will auch davon gut leben können, ich habe da bestimmte finanzielle Ziele mit. Und daher kommt also erstmal dieser Grundgedanke. Und man muss sich dann aber immer wieder klar machen, erstmal, was sind eigentlich wirklich die eigenen finanziellen Ziele? Muss ich da jetzt irgendwie 4 Millionen Jahresgehalt haben? Oder reicht es irgendwie, wenn ich 100.000 habe, so ungefähr? Oder reicht es, wenn ich nachher einen Verkaufserlös wieder anstreben kann? Was will ich eigentlich mit dem Unternehmen? Was will ich da erreichen? Aber auch welches Potenzial sehe ich noch in die Zukunft? Was kann ich aus einem Unternehmen, das heute 100.000 Euro Gewinn macht, vielleicht in 5 Jahren gemacht haben? Das kann also auch ein großer Faktor sein. Das heißt, sich so ein bisschen von diesen harten Kriterien zu lösen, weil das ist auch was wir in der letzten Folge auch viel gesagt haben, es ist sehr individuell. Ein Unternehmen mit einem Mitarbeiter kann 10 Millionen Umsatz machen. Gerade in Zeiten von KI warten wir alle auf den Solopreneur mit 1 Milliarde Umsatz. Der kommt bestimmt auch noch. Aber wir kümmern uns gleich um Nachfolge. Aber generell ist es natürlich so, also auch kleine Unternehmen können sehr gut funktionieren. Und gerade wenn die nachhaltig Profit erwirtschaften, ist das auch etwas, was eigentlich ein viel verlässlicherer Vermögensaufbau am Ende ist. Wenn ich jedes Jahr konsequent eine bestimmte Summe verdiene, statt irgendwie einzelne Jahre zu haben, die einen Riesengewinn abwerfen. Da muss man echt so ein bisschen aus meiner Sicht die Perspektive einfach öffnen, sich das individuell angucken. Und dann wirklich auf die Einzelfälle schauen. Ja. Wie ist das denn bei dir?
Super Punkt, Live. Und jetzt gerade, wenn ich wieder explizit an die kleinen und mittelständischen Firmen, an die KMUs denke, na, da fallen ja alle drunter von einem Mitarbeitenden bis 249, dann sind das ja Firmen, wenn wir jetzt an jemanden denken, der sucht, die schon über mehrere Jahre bestehen. Und wenn es jetzt sogar mehrere Jahrzehnte sind, dann gibt es ganz solide Kundenstämme. Dann gibt es bestimmt auch viele Prozesse, die sehr eingefahren sind. Und das sind wiederum die Potenziale, die mit etwas digitalen Anpassungen, mit einem etwas innovativen Ansatz im besten Fall direkt richtige Hebel sind, wenn es darum geht, dann die Gewinne nach oben zu fahren. Also
absolut.
Das... Genau. Würde ich auch sagen, das ist eine Mythe, die können wir dann hiermit widerlegen. Und damit geht's in die nächste. Und zwar, dass die Unternehmensnachfolge zwingend Eigenkapital benötigt.
Genau, das ist ja auch was ich oft höre, was man auch gerne auch so sagt und was in vielen Fällen auch stimmt. Ich will das nicht komplett ausrelativieren. Natürlich ist es einfacher, bei der Bank in der Nachfolge zu finanzieren, wenn ich Eigenkapital einbringe. Das ist aber generell nicht eine formelle Vorgabe, die jetzt irgendwo in der Richtlinie von der Bank drin steht, nach dem Motto, jede Nachfolge muss 10% Eigenkapital oder 20% Eigenkapital haben. Das ist schlicht nicht der Fall. Das heißt, es hängt auch von der individuellen Situation ab. Es hängt davon ab, wie ist der Kaufpreis im Verhältnis zu den Gewinnen, die jedes Jahr sind. Wie ist die Kapitaldienstfähigkeit, also wie ist die Fähigkeit des Unternehmens, die Kreditrate zurückzuzahlen, weil da ja am Ende die Ertragskraft herkommt. Und das kann eben sehr unterschiedlich sein. Das heißt, generell ist eine Nachfolge auch ohne Eigenkapital absolut möglich, zumindest ohne eigenes Eigenkapital. Es gibt dann ja auch Eigenkapitalersatzmittel, also es gibt Beteiligungsgesellschaften, die was einbringen, auch öffentliche, wo es als Fördermittel läuft. Es gibt auch zum Beispiel KfW-Programme, das gerne als Eigenkapitalersatz genommen wird, das heißt KfW 077, Gründung und Nachfolge, ist gerade wieder neu aufgelegt worden. Ist ein Riesenhebel, weil ich dort tatsächlich einen sehr großen Betrag als Eigenkapitalersatz einbringen kann, wovor ich dann persönlich hafte, aber es wird eben trotzdem gestellt. Also es gibt ja auf jeden Fall Bausteine, die das ermöglichen, auch ohne Eigenkapital eine Nachfolge zu stemmen. Warum würde ich trotzdem empfehlen, dass man komplett ohne Eigenkapital nicht Nachfolger werden sollte? Das sind einfach tatsächlich auch vielleicht das Beispiel von vorhin, die Kosten, die so drumherum entstehen. Bevor ich die Finanzierung bekomme, bevor ich das Unternehmen übernehme, entstehen einfach schon Kosten für Beratung, für vielleicht die Financial Due Diligence, vielleicht brauche ich eben Steuerberater dabei. Ich brauche auf jeden Fall irgendwann einen Rechtsanwalt, der eben mal den Kaufvertrag erstellt oder prüft. Da sind viele überrascht, wie teuer das ist, weil das ist kein Standardvertrag, der jetzt einfach aufgesetzt wird. Das kann nach Komplexität wirklich unendlich teuer werden. Unter 10.000 Euro ist da aber schon selten, würde ich sagen. Da muss man Geld investieren, bevor das eigentlich alles sicher ist. Das heißt, es kann auf jeden Fall passieren, dass ich Geld ausgebe und am Ende nicht nachfolge. Und das ist dann auch manchmal der bessere Fall, weil vielleicht nehme ich Abstand, weil irgendwas aufgekommen ist oder ich irgendwie merke, es passt nicht so richtig. Das heißt, da ist schon ein gewisser Invest auch notwendig. Aber das ist eben auch gut investiertes Geld. Das heißt aber, wenn ich wirklich sage, ich habe wirklich 0 Euro Eigenkapital, ich habe überhaupt keinen Euro übrig, den ich da jetzt reinstecken kann, dann ist Nachfolge sicherlich zumindest, sobald es um ein etwas größeres Unternehmen geht, eine Sache, die ich mir gut überlegen muss, wo ich vielleicht gucken muss, wie ich das ändere, also wo ich vielleicht noch Eigenkapital herbekommen kann. Aber generell ist es eben erstmal so, in der Finanzierungsstruktur an sich muss nicht zwingend Eigenkapital.
Ja, also es ist eben kein Ausschlusskriterium. Ne? Ich finde, das trifft es dann nochmal ganz gut. Und ich denke in dem Kontext jetzt auch an die Podcast-Folge mit Munai als Nachfolgerin, ja. Die ja auch sehr transparent transparent darüber spricht, was sie eben an Eigenkapital reingebracht hat, wie sie das gemacht hat. Und in einer anderen Folge, da ist auch der Begriff des Bootstrapping. Also wenn jetzt jemand feststellt, okay, ich selber habe nicht so viel Eigenkapital, erstmal zu gucken, vielleicht im Familienumfeld, im Freundeskreis, ob es darüber Möglichkeiten gibt, auch eine gewisse Summe zusammenzubekommen. Und das sind eben auch alles Varianten, die dürfen hier mit einfließen. Und in jedem Fall, das ist immer das, was wir sehr gerne mitgeben, also wie kann diese Finanzplanung schon mal strukturiert werden, gebe ich immer die Gründerplattform mit als Tool, als kostenloses Tool, um einen Businessplan zu erstellen und ab Kapitel 6 in die Finanzen zu gucken, was es eben dann auch an Gründungskosten braucht. Also genau das, was du gerade angesprochen hast.
Genau, und vielleicht darf ich da noch einen Punkt ergänzen, auch zu der Folge mit Munai. Klare Empfehlung, super spannende Folge, ganz toll, wie viele Einblicke sie da auch in ihren Prozess gibt. Und sie hat es genau da, glaube ich, auch gesagt, man braucht Eigenkapital für die Nachfolge. Und in ihrem Fall, sie hat es, glaube ich, auch so gesagt, sie hat eben den Betrag, den sie eingebracht hat, das war sozusagen 100% von ihrem Vermögen. Und das wollte ich auch nochmal unterstreichen. Also das ist auch etwas, wo Banken drauf schauen, weil die natürlich schon gerne ein persönliches Commitment sehen. Das heißt, wenn ich irgendwie schon vorher Unternehmer war oder lange angestellt war und ich habe ein Vermögen aufgebaut und ich sage trotzdem, ich will aber gar kein Eigenkapital reinbringen, dann sagen die Banken natürlich auch, okay, wenn du nicht ins Risiko gehst, warum sollen wir denn ins Risiko gehen? Also ist das schon von der persönlichen Situation auch abhängig. Und wenn ich ein gewisses Vermögen habe, sollte ich natürlich auch Eigenkapital einbringen. Was kann eben dann auch das relative Eigenkapital sein? Also wie viel bringe ich im Verhältnis zu meinem Vermögen ein? Das wird bei Banken auf jeden Fall geschaut, weil Nachfolge, es ist immer eine individuelle Finanzierung. Also es ist nicht so, dass ich das zum Finanzierungsvermittler gebe, der schickt mir 4 Angebote und ich suche mir eins aus. Das ist einfach nicht die Realität bei sowas, sondern es wird immer wirklich im persönlichen Gespräch geschaut. Man muss persönlich überzeugen, man muss Unternehmer oder Unternehmerinnenpersönlichkeit überzeugen und ich muss die Bank einfach davon überzeugen, dass ich das wirklich will, so wie Munai das ja gemacht hat. Insofern da auch nochmal klare Empfehlung.
Ja, super Ergänzung, vor allem, weil das jetzt so ein bisschen eben weggeht von diesem klassischen in Zahlen, Daten, Fakten denken, ne? Ja. Sondern dass es am Ende auch wirklich um diese eigene Persönlichkeit geht, um die Motivation und das dann auch zu verbalisieren und drüber bringen zu können gegenüber Kapitalgebenden.
Absolut.
Mhm. Super. Hi du, hier spricht Stella und keine Sorge, es geht gleich weiter. Das ist nur eine ganz kurze Erinnerung daran, dass dir diese Folge von meiner Firma Businesswege zur Verfügung gestellt wird. Und eben nur möglich ist, weil da sämtliche Ressourcen reinfließen. Wenn du daher Unterstützung für dein eigenes Geschäftsmodell wünschst oder auch deinen Nachfolgeprozess planst, kannst du uns jederzeit kontaktieren und ein Erstgespräch vereinbaren. Viel Spaß beim weiteren Hören dieser Folge. Okay, dann lass uns zur dritten Mythe weitergehen. Warum es einen fairen Unternehmenspreis nicht gibt und wie ich ihn trotzdem finde.
Genau, fand ich wichtig, das hatte ich ja, glaube ich, bei der Vorbereitung einmal reingegeben, weil das auch immer wieder ein Faktor ist, der unglaublich viel Diskussion verursacht und das ist auch richtig so. Denn am Ende ist ja immer die Frage, wie komme ich eigentlich darauf, dass ich jetzt für ein Unternehmen 500.000, 1 Million oder 10 Millionen bezahlen soll? Also wer sagt das eigentlich? Und wenn ich als Nachfolger sozusagen auf der Suche bin und ich möchte ein Unternehmen kaufen, dann sagt das ja einfach erstmal der Verkäufer. Der hat sich einen Preis vorgestellt. Vielleicht hat er den vorher mit seinem Steuerberater oder auch mit einem M&A, also einem Merger and Acquisitions oder einem Verkäuferberater vorher irgendwie ermittelt. Da gibt es dann Verfahren für, aber erstmal ist das einfach nur eine Zahl, die da steht. Und das heißt nicht, dass das der Preis ist, den ich am Ende bezahle. Das ist jetzt nicht immer open to discussion sozusagen, aber erstmal ist dieser Zahl nur eine Vorstellung. Und man muss sich da klar machen, es gibt so 3, 4 Unternehmensbewertungsverfahren, die etabliert sind, die anerkannt sind und die basieren dann entweder auf dem Gewinn, auf dem Cashflow oder auf dem Sachwert, also das, was wirklich in der Bilanz steht. Und je nach Unternehmensart kann ich dann, gibt es da bessere oder schlechtere? Ich kann aber grundsätzlich erstmal für jedes Unternehmen alle Verfahren anwenden. Und man muss wissen, dass da sehr unterschiedliche Werte rauskommen. Also ich kann, wenn ich 4 Verfahren anwende, auf wirklich eine Range kommen von 5 Millionen bis 10 Millionen so. Und das heißt nicht, dass die einzelnen Verfahren falsch sind. Das heißt einfach nur, dass da andere Sachen rauskommen, weil ich für jedes Verfahren Annahmen treffen muss. Ich muss bei jedem Verfahren auch in die Zukunft schauen. Ich muss also überlegen, ja okay, was ist das denn in 3 Jahren wert? Das ist eben immer glaskugel, also zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und deshalb muss man sich da klar machen, wenn der Verkäufer sagt, er will 10 Millionen haben, dann kann das total fair sein. Das kann aber auch sein, dass das viel zu viel ist, weil er vielleicht den obersten Wert genommen hat. Es kann auch sein, dass es zu wenig ist, obwohl das selten passieren dürfte. Aber generell muss ich einfach wissen, da ist eine Range und da gibt es kein richtig oder falsch. Das ist mehr eine Kunst als eine Wissenschaft, einen Unternehmenswert zu ermitteln, weil ich, solange ich kein riesen Research- und M&A-Team habe, das sich da 6 Monate mit beschäftigt, den Wert zu ermitteln, ist das einfach eine Verhandlungssache. Und das bedeutet eben schlicht, wenn ich in diesem Prozess bin, ich habe immer eine andere Intention als der Verkäufer. Der Verkäufer will tendenziell den höheren Preis haben. Ich als Käufer will tendenziell den niedrigeren Preis haben. Das heißt, man muss sich da irgendwie so einander raufen und miteinander verhandeln. Und das sollte man nicht im ersten Gespräch machen, aber auch nicht erst, wenn man zur Bank war und irgendwie den Vertrag morgen unterzeichnet. Dann sollte man auch nicht mehr verhandeln. Das muss ich mir schon gut überlegen, wann setze ich diese Kaufpreisverhandlung an. Und dann als letzter Punkt dazu ist es eben wichtig, dass dieser Preis auch individuell ist. Vielleicht bin ich schon Unternehmer und ich habe schon Geschäftsbereiche und ich glaube, dieses Unternehmen ist die perfekte Ergänzung für meine anderen Bereiche. Dann bin ich bereit, mehr zu zahlen. Dann ist das für den Verkäufer auch super. Da hat er mit mir den richtigen Käufer gefunden. Er weiß, dass ich ihm einen kleinen Aufschlag zahle, weil ich das gebrauchen kann, das Unternehmen. Während andere, vielleicht ist das eigentlich, wo ich eigentlich gar nicht so richtig Lust drauf habe oder die Branche passt nicht, dann sollte ich sowieso nicht übernehmen. Aber dann würde ich auch nie mehr zahlen als vielleicht den Mindestbetrag sozusagen. Das heißt, das ist sehr individuell. Das hängt von der Konstellation ab zwischen Käufer und Verkäufer. Das ändert sich mit der Zeit, wenn der Verkäufer schon lange verkaufen möchte und bisher nicht verkaufen konnte, dann geht er tendenziell runter beim Preis. Also das ist wirklich etwas, was sehr verhandlungsbedürftig ist. Und wenn ich weiß, dass die Verkäuferseite noch nicht beraten wurde, also das ist selten, aber es kommt vor bei größeren oder bei etablierten Unternehmen, dass die einfach sagen, ich will jetzt verkaufen, das inserieren und dann spricht man direkt mit dem Verkäufer und der wurde nie richtig dazu beraten, dann sind die Preise teilweise wirklich komplett überzogen. Also es kommt wirklich vor, weil das muss man sich ja auch klar machen, der Verkäufer, der hat da sein Lebenswerk, der hat da Jahrzehnte meistens reingesteckt. Das ist völlig klar, dass der für sich sagt, das ist zig Millionen wert, aber für mich als Käufer hat es eben einen anderen Wert und da muss man dann zueinander finden und das ist auch eine emotionale Komponente, die da drin steckt. Wirklich ein ganz, ganz großes Thema, das, wo der faire Wert sich einfach in der Verhandlung und in der Beziehung ermittelt.
Ja, super wichtig, wie du es nochmal darstellst. Also immer wirklich, in welcher Rolle ist die jeweilige Person, welche Perspektive wird eingenommen, dass es eben auch hier sehr individuell ist, sehr subjektiv. Also gerade wenn wir über diese klassischen KMUs sprechen, die über mehrere Generationen womöglich aufgebaut wurden. Also da sind nochmal ganz andere Themen, die reinspielen. Und dass es auch immer einen gewissen Verhandlungsspielraum gibt. Weil diese Verhandlung selber jetzt über den Kaufpreis, die geht ja auch wieder einher mit der Finanzierungsstrategie und im besten Fall sind wir ja dann auch menschlich einig, verkaufende Partei und Käufer, Käuferin, dass wir das zusammen gut über die Bühne bringen wollen und dann gibt es auch Lösungen, die vielleicht noch eine Begleitung vorsehen von dem Altinhaber, Altinhaberin. Also das sind auch alles Varianten, die Teil eines Verhandlungsprozesses sein können. Das ist echt nochmal gut, dass du das hier so darstellst und was da eben alles auch Einflussfaktoren sind. Super, dann gehen wir doch in die nächste Mythe. Und zwar geht es um den Due Diligence Prozess und dass da alles auf den Tisch kommt. Wie denkst du darüber?
Genau. Erstmal heißt ja Due Diligence sozusagen den Prüfungsprozess des Unternehmens und das, die richtige Übersetzung ist, glaube ich, Sorgfaltsprüfung. Also es hat schon was damit zu tun, dass man da auch sehr genau reingeht. Und eigentlich wäre die Idealvorstellung, nach der Due Diligence kenne ich alles über das Unternehmen. Ich habe das komplette Verständnis. Ich weiß hundertprozentig, was abgeht. Und ich kann das morgen übernehmen, weil ich weiß ja alles über das Unternehmen sozusagen. Das wird natürlich in der Praxis auch bis zu einem gewissen Grad erreicht. Das sieht in der Praxis meistens so aus, sobald ich ein, zwei Mal mit dem Verkäufer gesprochen habe, unterschreibe ich eine Geheimhalteerklärung oder NDA, also Non-Disclosure Agreement, und bekomme dann Zugang zu einem Datenraum oder Data Room. Das ist meistens in der Praxis ein Drive-Ordner, der passwortgeschützt ist. Es gibt natürlich auch spezielle Tools für, aber generell ist es erstmal einfach ein Ordner. Da werden alle Dokumente reingelegt vom Verkäufer, die relevant sein könnten. Das Wichtige ist nur, der Verkäufer oder auch der Verkaufsberatende, falls da jemand mit bei ist, der entscheidet natürlich erstmal, was wichtig ist aus seiner subjektiven Perspektive. Das heißt, es gibt natürlich grundlegende Dokumente wie Zahlen oder auch Gesellschafterverträge oder eben allgemein Vertragswerke. Aber es gibt auch so nicht klare Sachen, wie zum Beispiel Marketingstrategie, Mitarbeitendenverträge oder auch Gehaltsschlüsse sozusagen. Und das heißt, das kann dann auch zu einer Diskrepanz führen, weil ich weiß ja nicht, was nicht hochgeladen wurde und muss dann am Ende mit dem Verkäufer so lange sprechen, bis ich mir wirklich sicher bin, dass da alles drin ist. Und das hat auch nicht immer was mit böser Absicht zu tun. Also der Verkäufer, ich meine jetzt nicht, dass der aktiv Informationen zurückhält. Das ist eher selten, denke ich, zumindest bei einer vernünftigen Käufer-Verkäufer-Beziehung. Aber es kann natürlich sein, dass zum Beispiel vor 3 Jahren gab es mal einen Rechtsstreit, der ist eigentlich erledigt, denkt man. Und dann denkt man da auch vielleicht gar nicht mehr drüber nach, weil im operativen Geschäft das, was vor 3 Jahren passiert ist, da denkt man vielleicht gar nicht mehr dran. Für mich als Käufer ist das aber vielleicht wichtig zu wissen, dass da vielleicht wegen einem Produkt oder wegen irgendwas es eine Klage gab, die vielleicht auch gewonnen wurde, die aber heute oder die trotzdem mal wieder auftreten kann. Also es kann ja nochmal passieren. Und das heißt, solche Dinge sind wirklich immer so eine Gratwanderung, weil eigentlich müsste ich in der Due Diligence alle Dokumente haben, die es jemals für dieses Unternehmen gab. Dann werde ich aber gar nicht mehr durchblicken, weil es einfach zu viel wird. Gleichzeitig muss ich aber auch alles sehen, was irgendwie relevant sein könnte und das auch aus meiner Perspektive relevant ist und nicht nur die des Verkäufers, weil der Verkäufer weiß ja nicht, was ich mit dem Unternehmen mache, zumindest nicht hundertprozentig, weil die Vision ist in meinem Kopf und ich kriege sie nicht ganz raus. Das heißt, vielleicht habe ich eine bestimmte Strategie in die Zukunft, die genau mit diesem Produkt zum Beispiel zu tun hat und dann interessiert mich das, aber der Verkäufer nicht. Das heißt, so ein Data Room, der wird erstmal befüllt, gerade wenn es schon mehrere Interessenten gab, ist da auch viel drin, aber ich sollte immer klären, ob für mich da wirklich alle Informationen drin sind, weil es muss nicht immer alles drin sein.
Ja, und vor allem dieser Punkt, der ist nochmal super in Kombination mit diesem Fehler, mit dieser Einstiegsfrage, wenn du keine externen Leute reinholst, weil dann ist es nämlich umso schwieriger zu differenzieren, sind da jetzt alle wichtigen Informationen, um diese Firma zu übernehmen. Ich habe jetzt tatsächlich erst gestern in meinem Ordner von der M&A-Zertifizierung, die ich gemacht habe im Sommer, nochmal geguckt, wie ist das dort aufgebaut. Da geht es tendenziell eher um größere Firmen, aber wenn es jetzt nach klassischen M&A-Prozessen geht, also Mergers und Acquisitions, dann gibt es eine Financial Due Diligence, es gibt eine Tax Due Diligence, es gibt eine Legal Due Diligence. Das sind ja alles einzelne Bereiche, weil die eben, je größer das Unternehmen ist, auch immer komplexer werden. Um da nochmal abzuholen, dass es wirklich dann auch jeweilige Experten braucht in diesen jeweiligen Gebieten, weil die ja ganz viele Einflussfaktoren haben und dann auch mit der Übernahme natürlich ganz viele potenzielle Risiken bieten, wenn eben dieses Bewusstsein nicht da ist.
Ja, absolut. Wenn ich da noch einen Punkt auch ergänzen kann. Generell ist es natürlich so, dass auch vom Unternehmen abhängig ist. Also du hast jetzt gerade Tax Due Diligence, glaube ich, gesagt, also Steuer Due Diligence, die muss immer passieren. Das muss ich auch im besten Fall mit meinem eigenen Steuerberater machen. Aber es gibt auch noch die Tech Due Diligence, also die technische Due Diligence. Das heißt, wenn ich ein produzierendes Unternehmen habe und ich bin nicht selber Experte in Produktionsprozessen, sollte ich mir dafür vielleicht auch jemanden nehmen, der sich das mal anschaut. Oder wenn ich ein Unternehmen kaufe, das stark von der Software abhängt, weil es vielleicht ein Plattformgeschäft ist oder einfach ein Online-Shop, der individuell programmiert wurde und ich bin selber kein Programmierer, dann sollte ich mir immer jemand extern nochmal dazu nehmen, der zumindest mal drüber schaut, weil am Ende hängt ja davon alles für mich ab. Also es kann ja sein, dass der Online-Shop morgen aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert und vielleicht ist der ITler, der es früher gemacht hat, mittlerweile nicht mehr da oder in Rente oder sonst was. Das heißt, da muss ich dann auch wirklich handeln können und auch dafür muss ich einfach ein Verständnis dafür haben und muss wirklich verstehen, was da passiert. Ganz wichtig, all diese Bereiche. Wenn ich jetzt ein Handelsunternehmen übernehme, brauche ich wahrscheinlich keinen IT-Experten, um nochmal die technische Seite zu prüfen. Aber je nach Unternehmen gibt es verschiedene Bereiche, die eben relevant sind. Und gerade Legal und Tax Due Diligence, also rechtlich und steuerlich, muss ich immer angucken und muss das eigentlich auch immer mit jemand anderem machen, wenn ich nicht gerade zufällig Anwalt bin.
Ja, super. Danke dir für die Ergänzung live. Dann zur nächsten Mythe. Und das ist, dass die Unternehmensnachfolge nicht innovativ ist.
Ja, genau. Das ist mir tatsächlich immer persönlich so ein bisschen Dorn im Auge, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das immer oft so dargestellt wird. Also die Startups haben so ein bisschen so die Innovation für sich gepachtet und die Nachfolger sind ja alle nur irgendwie die Langweiligen, die das einfach weitermachen, nur verwalten im schlimmsten Fall sozusagen. Das sind beides Klischees, stimmt natürlich beides nicht, aber generell muss ich wirklich sagen, Nachfolge ist sogar in manchen Fällen innovativer aus meiner Sicht. Also nicht in allen Fällen. Es gibt auch ganz traditionelle Nachfolge, da wird das Unternehmen 1:1 übernommen, läuft die nächsten 10 Jahre so weiter, hat auch eine große Berechtigung, weil du hast es schon gesagt, es gibt Stammkunden, also gerade bei Handwerksbetrieben zum Beispiel. Es gibt ja Handwerksbetriebe, die haben dasselbe Haus schon 3-mal saniert, weil eben für die eine Generation, für die nächste und wieder für die nächste. Und da geht das dann auch, kann das auch so weiterlaufen. Aber trotzdem, wenn ich Innovationen reinbringe, und das spielt ja fast immer eine Rolle, sei es nur, dass ich mal die Buchhaltung digitalisiere oder eben jetzt KI-Tools einbaue oder einfach ein CRM aufbaue oder sonst was, dann hat ja diese Innovation direkt einen viel größeren Impact. Weil wenn ich als Startup anfange, dann ist meine Innovation vielleicht sehr innovativ, kriegt aber erstmal nur die ersten paar Leute, so die ersten First Adopter oder die ersten Nutzer. Die sind immer extrem schwierig zu bekommen als Startup. Das heißt, ich habe immer eine gewisse Zeit, bis ich da überhaupt richtig in die Wirksamkeit komme. Also bis ich wirklich mal Leute damit beeinflusse, weil ich erstmal die Kundenbasis aufbauen muss. Bei der Nachfolge ist es ja andersrum. Ich habe die Kundenbasis schon und wenn ich jetzt eine Innovation einsetze, die ist wahrscheinlich weniger innovativ, weil ich nicht das ganze Unternehmen umkrempel, aber ich treffe direkt die Stammkundschaft damit und kann dann vielleicht eben direkt 100.000 oder 100.000 Kunden damit beeinflussen und habe damit eigentlich einen viel größeren Hebel. Das heißt, der Innovationsgrad ist sozusagen nicht es ist nicht die höchste Stufe der Innovation, aber die Breite, also die Wirksamkeit kann hier wirklich sehr, sehr groß sein.
Ja, genau. Mir kam jetzt so einleitend dieser Begriff verstaubt in den Kopf, ne? Dass so KMUs eher so dieses verstaubte Image haben. Und gleichzeitig genau das, was du sagst, diese Innovationskraft, dieser Hebel, der ist so enorm. Ich denke da immer an MVP-Ansätze, also Minimum Viable Products. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie sage, Mensch, ich sehe ein neues Marktpotenzial in der Firma, die ich hier kaufe. Und dann teste ich das mit einem Teil dieser Bestandskunden, weil die ja alle schon da sind. Dann habe ich direkt die Möglichkeit, Feedback zu generieren. Und das sind Sachen, die brauchen bei einer Neugründung oder auch bei einem Startup-Prozess viel, viel länger. Also die Basis ist auch hier wieder ein absoluter Vorteil. Also ich bin bei dir. Ja. Und wenn wir nur über Buchhaltung digitalisieren sprechen, das ist meistens dann schon ein riesiger Schritt, der so viele Ressourcen freisetzt, genauso wie Klassiker CRM-Systeme, also Kundenmanagement-Systeme, ne? Von Ordnern hin zu möglicherweise einer Software, wo alle drauf zugreifen können. Also das war damals bei meinem Nachfolgeprozess total abgefahren. und hat ganz, ganz vieles ermöglicht, dass wir dann auch remote an verschiedenen Orten arbeiten konnten mit den Teams und immer in Projekte gucken konnten. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich auch total hinterstehe, dass das absolut das Gegenteil von verstaubt ist.
Ja. Und auch noch da ein Punkt, was mir da jetzt gerade auch einfällt zur Due Diligence. Es kann übrigens auch ein wichtiger Teil der Due Diligence sein, schon mit den Kunden zu sprechen. Also da muss man mal ein bisschen gucken, wie man sich vorstellt, aber man kann es auch offen machen. Ich bin Nachfolger, potenzieller Nachfolger. Man kann auch sagen, ich bin ein potenzieller Mitarbeiter und ich wollte jetzt gerne mal mich mit Ihnen oder euch austauschen. Aber da auch kann man schon mal so ein Gefühl dafür kriegen, welche sind vielleicht auch innovationsbereit. Das würde ich jetzt vielleicht nicht machen, wenn ich jetzt eine Bäckerei übernehme und es gibt nur Laufkundschaft. Aber da, wo es Stammkunden gibt, kann ich auch während der Due Diligence schon mal mit denen sprechen. Ist ein sehr interessanter Informationskanal, weil der nicht verfälscht ist in der Regel. Und ich da schon mal Innovationen auch so abklopfen kann. Ja, total richtig.
Ja, gut, dass du das sagst, so dieses, was wir hier auch eröffnen wollen, so ein bisschen um die Ecke denken und wirklich in der Praxis. Ja. Also wenn es jetzt darum geht, eine Firma zu kaufen, vielleicht auch mal zu gucken, wenn die physisch ansässig ist, einen Standort hat, da mal hinzugehen. Jetzt irgendwas in der Gastronomie ist immer einfach, da einfach mal sich hinzusetzen, was bestellen, bedienen lassen, so ein Gefühl dafür zu kriegen. Wie funktioniert dieser Laden jetzt unabhängig von dem reinen Austausch und diesen ganzen Prozessschritten, die wir hier gerade benennen?
Genau, und das mit dem Restaurant ist ein schönes Beispiel, weil es ist einfach und trotzdem machen es viele nicht. Einfach erst einmal überhaupt vorbeizufahren, das geht ja noch, auch mal essen zu gehen. Aber auch, was ich auch machen kann, ist mich mal gegenüber vom Restaurant vielleicht mal ins Café setzen und mal wirklich einen Tag da sitzen oder mal 3-4 Stunden da sitzen, wirklich mal zählen, wie viele Leute kommen hier eigentlich rein, was bestellen die so, was ist so mein Bon wert. Wenn ich das nur einen Tag mal mache und mal ein Gefühl dafür kriege, stimmt das eigentlich so von den Zahlen her, was mir hier der Verkäufer gerade erzählt. Also ich hatte das mal bei dem Kiosk da übernommen werden sollte, da hat der Verkäufer mal von 1.500 Euro Tagesumsatz gesprochen. Und dann haben wir uns das über andere Sachen gemacht, ich habe mich da jetzt nicht hingesetzt, aber es gab da andere Wege, das mal gegenzuchecken. Und dann kam man so drauf, dass es eigentlich eher 500 Euro sind. Das war einfach totale Diskrepanz zwischen Realität und Verständnis. Das einfach mal so gegenzuchecken, so Plausibilisierung, die unabhängig vom Verkäufer ist, ist extrem wertvoll und gehört zu jeder Due Diligence dazu.
Ja,
und muss nicht immer
so
teuer sein. Also es muss nicht immer Beratung sein, aber es können auch die Gorilla-Taktiken sein, sag ich.
So hands-on, ne? Cool.
Ja.
Dann kommen wir jetzt zur letzten Mythe live. Dass die Nachfolge in der identischen Branche sein muss, in der ich auch meine Expertise im beruflichen Kontext aufgebaut habe. Wie denkst du darüber?
Genau, das finde ich, muss man auch differenziert betrachten. Ich glaube, wir haben das in der letzten Folge gesagt, dass das natürlich grundsätzlich total Sinn macht, in der Branche nachzufolgen, die ich kenne. So, das ist auch ein Riesenvorteil. Ich kann das Unternehmen viel einfacher einschätzen. Ich kann die Due Diligence viel einfacher durchführen, weil ich einfach schon weiß, worauf ich achten muss. Kenne das vielleicht von meinem vorherigen Unternehmen oder von einem Arbeitgeber. Das heißt, das ist ein Riesenvorteil. Das heißt aber nicht, dass das der einzige Weg in die Nachfolge ist. Es kann eben auch durchaus sein, dass ich ein Unternehmen in einer Branche übernehme, die ich vielleicht gar nicht kenne oder die ich jetzt erstmal neu kennenlernen muss, weil ein Unternehmen genau spezifisch den Need hat, dass genau die Kompetenzen gebraucht werden, die ich vielleicht persönlich mitbringe. Wenn ich zum Beispiel richtig gut mit Marketing bin und ich habe eine Bäckerei, die eben schlecht im Marketing ist, die vielleicht ein super Produkt hat, aber das nicht verkauft kriegt oder nicht unter die Leute kriegt, dann kann das ja eine super Ergänzung sein, dass ich eben reinkomme, genau diesen Bereich übernehme. Für den anderen Teil kann ich mir jemand anstellen oder es gibt ja schon einen Personalstamm. Das heißt, ich muss ja nicht selber dann alles übernehmen mit dem Unternehmen, sondern ich kann eben genau mit der Expertise, die gebraucht wird, ergänzen. Das ist eigentlich ein genauso wirksamer Weg in die Nachfolge, wie wenn ich in meiner eigenen Branche übernehme. Es ist natürlich ein Stück weit riskanter, ich muss mir das Unternehmen noch genauer angucken, ich muss ein Gefühl für die Branche kriegen. Aber das Gute ist ja, wir haben ja oft betont, dass ein Nachfolgeprozess jetzt nicht von heute auf morgen passiert. Das heißt, ich habe ja immer da eine gewisse Zeit und diese Zeit kann ich auch durchaus nutzen, um mir eben das Unternehmen genau anzugucken, mich da mal einen Tag hinzusetzen, vielleicht auch mit anderen Unternehmen aus der Branche zu sprechen oder mir die anzuschauen. Ich kann natürlich schon viel lernen über eine Branche, auch wenn ich mir da einfach intensiv die Zeit für nehme. Das heißt, ganz hundertprozentig dogmatisch muss man nicht in der eigenen Branche nachfolgen. Es kann helfen, es kann aber eben auch andere Wege geben, wo das zum Teil Sinn macht.
Ja, das ist super. Und was ich da noch ganz gerne ergänzen möchte, ist so, dass es ja grundsätzlich jetzt hier auch um einen Gründungsprozess geht. Der heißt jetzt einfach nur Nachfolge, es ist keine Neugründung. Und was meine Arbeit betrifft, gucken wir immer sehr biografisch. Erstmal, was bringt die jeweilige Person mit? Und zwar an Ressourcen, an Stärken, an Kompetenzen. Und das kann natürlich jetzt eine bestimmte Branche betreffen. Das kann aber auch etwas betreffen, was eben in einem aktuellen Geschäftsmodell bei einer Übernahme unglaublich hilft und dato noch nicht eingesetzt wird. Also sagen wir jetzt mal, innovatives Denken, Prozesse zu digitalisieren, was auch immer. Und deswegen ist es so wichtig, auch diesen ersten Schritt ganz in Ruhe zu machen, also mit Zeit, um zu gucken, okay, was ist denn das, was ich alles habe? Weil, wie ich immer wieder feststelle, in Projekten und auch jetzt in der Begleitung von aktuell Suchenden, Nachfolgenden, das Bewusstsein darüber, was alles auch schon da ist, nicht vorhanden ist, weil zum Beispiel noch keine Coaching-Methoden angewandt wurden, weil noch keine Begleitung da war, eine Mentoring, auch jetzt im Business-Sparing. Und das sind eben alles so die Sachen, die sind nicht direkt greifbar. Und die machen es aber viel einfacher, wenn die am Anfang einmal klar definiert sind, auch als Teil von den eigenen Kriterien, um dann ganz gezielt zu sagen, okay, und diese Firmen, die spreche ich jetzt an, weil da weiß ich direkt auch schon im Erstkontakt, was ich mitbringe und was es für Potenziale gibt. Also das nochmal an der Stelle.
Ja, total gut, dass du das mal so sagst, weil auch wie ich das vorhin meinte, dass eben ein Verkäufer vergisst manchmal, was vor 3 Jahren war, weil man so im Tunnelblick ist und irgendwie, man ist ja sehr mit dem Aktuellen beschäftigt und mit dem, was kurzfristig war, aber so das Langfristige vergisst man dann gerne wieder. Und genauso ist es dann ja auch, in der biografischen Arbeit bringst du ja genau das dann wieder nach oben. Und das kann total spannend sein und da können ja auch so Sachen reinfallen wie das eigene Netzwerk. Vielleicht hat man einen Bruder oder Bekannten, der aus der Branche kommt, der einem da einfach helfen kann. Der muss ja nicht den ganzen Tag daneben sitzen, aber auch sowas gehört ja zu den eigenen Stärken und das findet man gar nicht, wenn man alleine sich damit beschäftigt, kann ich mir vorstellen. Also insofern genau so oder auch Austausch mit anderen, die vielleicht in der ähnlichen Phase sind, kann da natürlich auch sehr hilfreich sein.
Absolut, ja.
Danke für das Schlagwort Live. An der Stelle auch ein Hinweis, da Live und ich tatsächlich schon seit dem letzten Jahr ein Gruppenprogramm für dich konzipieren, wo es darum geht, dass du begleitet wirst, um eine eigene Firmenübernahme zu realisieren. Also wenn du jetzt sagst, du bist externer Nachfolger, Nachfolgerin und wünschst dir Unterstützung auf diesem Weg, dann kannst du dich ab sofort bewerben und dabei sein, wenn wir jetzt im ersten Quartal mit dem Angebot starten.
Würden uns freuen, wenn du dabei bist, oder Live? Was sagst du noch?
Absolut. Also kann ich nur noch mal unterstreichen, weil ich finde, man sieht immer wieder, auch wenn wir so drüber sprechen, es gibt so viele individuelle Fälle und Situationen, in denen das Sinn macht, in denen man andere Unterstützung oder anderen Support braucht. Und ich glaube, gerade hier ist der, also bei Gründung macht schon Sinn, sich mit anderen auszutauschen, die in einer ähnlichen Situation sind. Aber Nachfolge ist noch spezieller und es gibt doch weniger Leute, die das machen. Deshalb ist, glaube ich, hier das Angebot, das wir da vorhaben, auch einfach die zusammenzubringen, die da gerade in einer ähnlichen Phase sind. Seid ihr wirklich herzlich zu eingeladen, weil ich glaube, dass es ein enormer Hebel sein kann und würde mir auf jeden Fall große Freude machen, da viele von euch zu sehen.
Ja, mir auch. Also der Link für die Umfrage, der ist dann in den Shownotes und wir freuen uns so oder so, wenn ihr euch einfach meldet, wenn ihr gerade Interesse an der Unternehmensnachfolge habt.
Hast du Mehrwert aus der heutigen Podcast-Folge für dich mitgenommen? Schön, dass du dabei warst und ich freue mich, dass du diesen Businessweg heute begleitet hast. Wenn du dir mehr Austausch zu deinem eigenen Geschäftsmodell und der Weiterentwicklung wünschst oder auch den eigenen Nachfolgeprozess planst, dann kannst du unser Team jederzeit kontaktieren und uns per E-Mail schreiben oder ein direktes Erstgespräch vereinbaren. Dann können wir nämlich gemeinsam schauen, wie wir dich am besten begleiten und auf deinem Weg unterstützen können.